Der für den heutigen Sonntag in den evangelischen Kirchen vorgesehene Predigttext, der findet sich im 18. Kapitel des Matthäusevangeliums und es sind die Verse 21 bis 35. Matthäus Kapitel 18, vom Vers 21 an, lese ich nun vor. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir gesündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging nun dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da nicht auch dich erbarmen können über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Ich glaube, liebe Gemeinde, Sie kennen diese Geschichte, die Geschichte vom Schalksknecht heißt das ja auch. In dem alten Deutsch, ein Schalk war er, nicht wahr? Ein Schalksknecht. Und wenn Sie das schon mal so als Predigt gehört haben, dann kennen Sie auch sicherlich Auslegungen dieser Geschichten. Normalerweise wird diese Geschichte so ausgelegt, dass man sagt, ja, der eine, der hatte eine sehr schwere Schuld, das war vielleicht ein Mörder, ein ganz schlimmer Mann. Und dem wird nun von Gott die ganze Schuld vergeben. Und dann könnte er doch auch großzügig sein bei anderen Leuten, die ihn vielleicht zum Beispiel mal nur belogen hätten. So ein bisschen was getan. Und dann sagen wir uns alle, ach ja, das können wir natürlich auch, nicht? Wir können ja immer mal schnell vergeben, wenn einer mal irgendwas ein bisschen getan hat, nicht wahr? Und dann gehen wir frohen Herzens aus der Kirche und sagen uns, naja, so geht es dann ja wohl. Und der liebe Gott vergibt ja auch alles. Ich habe mir angewohnt, diese Geschichten immer erstmal ganz genau und wörtlich zu nehmen. Die sogenannte Bildebene, also das Bild, was Jesus in diesem Gleichnis erzählt und was dann von Matthäus aufbereitet ist und dann weitererzählt worden ist in seiner Gemeinde. Übrigens nach 70, nach dem von den Juden verloren gegangenen römisch-jüdischen Krieg, Tempel, Jerusalem, alles zerstört, war die matthäische Gemeinde als ursprüngliche christliche Gemeinde immer mehr zu einer judenchristlichen Gemeinde geworden. Also Juden, die sich haben taufen lassen und die hier nun zusammen waren mit Christen oder selber zu Christen geworden waren. Das ist nicht ganz unwichtig, weil in der jüdischen Tradition gibt es natürlich einen Strang, der auch gut versteht, mit Geld umzugehen. Der weiß, wie man Zinsen macht, wie man Geld zu Geld macht. Und Das ist ja auch in der Geschichte leider dann ja auch den Juden auch vorgeworfen worden. Sie wären immer reiche Leute, Bankiers und so weiter und so weiter. Gut, das ist ihre Tradition. Sie wissen offensichtlich besser vielleicht als manche Christen mit Geld umzugehen. Und darum, gerade in dieser Gemeinde, der matthäischen Gemeinde, ist dieses Gleichnis von Bedeutung gewesen. Und so ein Gleichnis, so eine kleine Geschichte, glauben Sie mir, die kann sich nur erhalten, wenn diese Geschichte eine Bedeutung für die Menschen hat, wenn sie damit was anfangen können. Und dann wollen wir mal schauen, was da genau steht. Da ist also ein König, der ruft nun diese Schuldner, die Leute zu sich, die bei ihm Schulden haben, und einer hat eine gewaltige Summe, unvorstellbar für uns. Ich habe das mal umgerechnet, für heutige Maßstäbe wären es etwa 1 Milliarde Euro Schulden, nicht? 1 Milliarde. 1 Milliarde, das sind 1.000 Millionen. Wie kann man überhaupt so viele Schulden haben, nicht wahr? Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass jemand 1 Milliarde Schulden hat? Die kriegt man nicht einfach so. Also ich wüsste nicht, wie ich an so viel Schulden kommen kann. Mir gibt keine Bank so viel, nicht? Ihnen? Ist hier irgendjemand, der zur Bank gehen kann und sagt, ich brauche mal 1 Milliarde? Also ich glaube auch nicht mal, wäre hier jemand, vielleicht ein Bauer vielleicht, der einen großen Hof hat, der, sagen wir mal, 1 Million bekäme. Aber ich weiß auch noch niemand hier so, nicht? Der so 1 Million bekommt bei der Bank an Schulden. Also ich würde für mein Haus auch ohne vielleicht 40.000 kriegen. Ist ja auch ein kleines Haus. Ne? Aber gut, aber immerhin, nicht? 40.000, 50.000 vielleicht. Aber überlegen Sie mal. 1 Million, naja, das kann man sich noch vorstellen. Aber 5 oder 10 oder 100 Millionen oder gar 1.000 Millionen, das ist 1 Milliarde. 1 Milliarde, wissen Sie, was man damit bezahlen kann? Eine Stadt wie Nordhorn. Alle Häuser, alle Straßen, samt Kanalisation, Straßenbeleuchtung, kriegt man für 1 Milliarde. Das ist nicht schlecht, ne? 1 Milliarde. Wenn man die mal so hat, kann man so eine Stadt kaufen wie Nordhorn. Allerdings ohne Fabriken und ohne Ampeln. Aber alles andere schon. Das kriegt man für 1 Milliarde. Das ist eine Menge, Menge Geld. Damals hat man nicht mit Euro gerechnet, sondern man hat mit Gewichten gerechnet. Das sagt Luther auch. Er hat 10.000 Zentner Silberschulden. Das ist diese 1 Milliarde Euro ungefähr, umgerechnet. Ich habe nun aber mal so gerechnet, wie die Menschen damals auch gerechnet hätten als Christen in den 70er Jahren, 35 Jahre ungefähr nach Christi, nach Jesu Tod, den sie ja immer erlebten als den auferstandenen Jesus, wir ja auch. Ne? Wir glauben ja daran, dass das Wort Jesu, sein Geist, mitten unter uns ist und uns beflügelt, auch jetzt beflügelt, um die Wahrheit zu entdecken. Dann habe ich mal so überlegt, ein so ein Zentner, der hat ja 10.000 Zentner schon, aber ein Zentner, wie lange brauchte damals ein normaler Arbeiter, ein Handwerksgeselle oder Landarbeiter, wie lange brauchte der, um einen Zentner zu verdienen, einen Zentner Silber? Habe ich ausgerechnet, ich habe das Doppelte genommen, was damals ein Tagelöhner verdiente, nicht? Damals in Palästina. Er brauchte 10 Jahre. 10 Jahre für einen Zentner. Dieser Mann hat aber 10.000 Zentner Schulden. Der brauchte also 10.000 mal 10 Jahre, 100.000 Jahre, um das zu verdienen. Aber 100.000 Jahre ist eine lange Zeit, nicht? 100.000 Jahre braucht er lange, lange, lange. Aber die Leute waren nicht blöd damals. Die konnten auch rechnen. Die haben sich gesagt, naja, er alleine braucht 100.000 Jahre. Aber wenn 1.000 Leute arbeiten würden, dann brauchen sie nur noch 100 Jahre. Und wenn 2.000 Jahre dann arbeiten würden, die brauchen nur noch 50 Jahre, um das ganze Geld reinzuholen. Naja, jetzt versteht man so langsam, woher das Geld kommt. Es kommt daher, dass ein paar Tausend, sagen wir mal 2.000, 3.000 Leute für ihn gearbeitet haben. In einer mittleren Fabrik. Damals gab es auch schon Fabriken.
für Balken beispielsweise. Caesarea wurde damals ganz neu gebaut vom Kaiser, brauchte viele Balken. Oder es gab große, große Latifundien, wo Hunderte, Jahrtausende von Landarbeitern, Tagelöhnern, Arbeitern, Bauern, die wie hier auch dieser eine Mitknecht, der Schulden hat, wo Bauern immer wieder Abgaben leisten mussten von ihren Ernten. Ich weiß, dass in der Niederrachstadt, ist noch gar nicht lange her, musste man immer Teile der Ernte an den Fürsten abgeben. Und das war damals auch so. Man war ganz schön verschuldet, man musste ganz schön arbeiten. Und wenn ein paar tausend Leute so ein Leben lang arbeiten, dann kommt schon mal eine Milliarde zusammen. Und so hatte dieser Mann, vielleicht sein Vater, seine Familie von vorher, 1 Milliarde an Vermögen. Schlicht und einfach dadurch, dass 2000 Leute für ihn arbeiteten. So 50 Jahre. Oder für den Vater, für die vorangegangene Generation. So kommt auch 1 Milliarde zusammen. Man muss gar nicht 100.000 Jahre arbeiten, sondern 2000 Leute 50 Jahre. Nun ist das Vermögen da. Er hat es, das Vermögen. Ob er wirtschaftet in seiner Generation oder durch die Generationen vorher, es ist da. Und nun kommen die Schulden. So wie bei uns auch. Das Geld. Es soll sich vermehren. Es soll angelegt werden. Mit dem Geld wird spekuliert, auch damals wurde schon spekuliert. Nicht erst bei uns, Lehman und die alle, die 2008 in die Brüche gegangen sind. Und wo jetzt wieder spekuliert wird, wo der DAX nicht, steigt über 10.000 und mehr, bis zur nächsten Krise, im nächsten Börsencrash. Auch damals im Römischen Reich wurde spekuliert, es wurde das Geld eingesetzt, beispielsweise auf eine neue Kriegsflotte der Römer. Oder in die Handelsmarine. Da wurde mal eben investiert. Und da konnte man Anteilscheine erwerben. Und da hat er investiert. Und dann geriet so eine Flotte mal irgendwie in den Sturm. Oder in einen Krieg, der nicht vorhergesehen war. Und schon war das Geld weg. Schon verlor er seine Milliarde. Und er hat auf einmal nichts als Schulden. Sehen Sie? So kommt es, dass reiche Leute nicht nur extrem reich sein können, sondern plötzlich auch extrem verschuldet. Uns würde eine Bank keine Milliarde leihen. Aber wenn jemand schon 1 Milliarde hat an Vermögenswerten, dann lässt sich eine Bank wohl dazu kriegen, 1 Milliarde zu leihen und die man dann wieder spekulativ anlegt, um aus Geld noch mehr Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld zu machen, bis es zusammenbricht. Dieser Mann also tritt vor den König und er kann sein Geld nicht zurückzahlen. Er kann die Milliarden nicht zurückzahlen und er erlässt es ihm. Nun würden wir ja immer noch sagen, das ist ja wahnsinnig. 1 Milliarde erlassen. Er ist doch jetzt schuldenfrei. Er könnte sich doch freuen. Was tut er da stattdessen? Da ist einer, wie es hier heißt, seiner Mitknechte, also einer der Bauern, so muss man das genau wohl sehen, einer von den Bauern, die ihm was schuldig sind. 100 Silbergroschen, habe ich ausgerechnet, das sind 2 Monatslöhne für damals arme Leute. Vielleicht heute gesagt, 2000 Euro. Immerhin, 2000 Euro. Immerhin. Und nun wollen wir versuchen, das zu verstehen. Dieser super, super reiche Milliardär, der jetzt Milliardär in Schulden war, war plötzlich schuldenfrei. Das heißt aber nicht, dass er wieder was hatte. Er hatte immer noch nichts. Verstehen Sie? Zwar keine Milliarde Schulden mehr, die waren ihm erlassen, aber er hatte nichts. Und da er nur in Geldkategorien denken kann, da er nur darüber nachdenken kann, wie Geld zu Geld kommt, da er nicht selber arbeitet, schnappt er sich den Nächstbesten, seine eigenen Schuldiger, seine eigenen Leute, denen er Geld geliehen hat oder die ihm was schuldig waren und sagt, Herr damit, mit dem Geld, ich will es haben.
weil ich es wieder anlegen will, weil ich wieder was damit machen will. Und der arme Mann, der hat es nicht. Er ist ein einfacher kleiner Bauer. Er kann ihm diese 2000 Euro nicht bezahlen. Und dann droht er mit Gefängnis und so lange, bis er es schließlich dann irgendwie doch kriegt. Und die anderen Bauern, die anderen Mitknechte, wie es so schön heißt, waren dadurch sehr betrübt. Sie waren traurig. Sie hatten eigentlich gedacht, wenn der König, wenn der Herr so großzügig ist und 1 Milliarde vergibt, weggibt, dann entsteht die Großzügigkeit in den Herzen aller. Dann wird auch der großzügig sein und alles vergeben. Aber so war es nicht. Im Gegenteil. Er wollte das Geld. Es war wie ein Götze, wie eine Sucht. Er will es, weil er gar nicht anders denken kann, weil er dem Geld verfallen ist. Die Konsequenz ist, er wird bestraft. Eigentlich wird jeder bestraft, der dem Geld so anhängt. Das Leben wird den Menschen bestrafen. Die Materie, die kalte Materie wird ihn letztlich erschlagen. Geld macht nicht glücklich. Es beruhigt letztlich auch nicht. Es macht eigentlich, wie in dieser Geschichte gut ablesbar, eigentlich abhängig. Die Frage, die wir uns nun stellen müssten, hätte er denn anders handeln können? Und wenn, wie hätte er anders handeln können? Wie würden wir denn handeln, wenn uns unsere Schulden nun so vergeben worden wären? Wir plötzlich schuldenfrei wären. Wie könnten wir denn handeln? Wie hätte er handeln können? Er hätte sich zusammentun können. Mit den anderen Bauern, mit den Landarbeitern, den Handwerkern. Er hätte sagen können, ich vergib euch eure Schuld, die ihr bei mir habt. Aber einen Gefallen müsst ihr mir tun. Ihr müsst mir zeigen, wie man arbeitet. Das ist das Einzige, was ich möchte. Zeigt mir, wie es geht. Denn graben habe ich nie gelernt. Tischlern habe ich nie gelernt. Ich konnte eigentlich immer nur Geld zu Geld machen. Ich konnte eigentlich immer nur Leute ausbeuten. Jetzt möchte ich mal lernen, wie das Leben wirklich ist. Zeigt es mir. Zeigt mir, wie man sät. Zeigt mir, wie man pflügt. Das kommt natürlich vor dem Säen. Und dann sät. Zeigt mir, wie man das Land bearbeitet, wie man erntet. Zeigt mir, wie man mit Holz umgeht. Zeigt mir, wie man mit Metall etwas macht. Zeigt mir, was ein Schmied macht. Zeigt mir das Leben. Zeigt es mir. Dann braucht ihr an Geld nicht mehr zu denken. Hauptsache, wir haben uns. Und die von Gott geschenkte Welt. Das Land, das allen gehört, das eigentlich Gott allen geschenkt hat. Alle Gaben sind von Gott. Zeigt mir, wie es geht. Seht ihr? Dann könnten wir viel machen aus unserem Leben. Wenn wir uns zusammentun, zusammenhalten und miteinander arbeiten. Sie hätten neue Gemeinschaften, neue dörfliche Gemeinschaften entwickeln können. Und so haben die christlichen Gemeinden es eben auch getan. Darum ist dieses Beispiel für die Gemeinden ein Lehrstück. Sie wollen ihnen sagen, in den Gemeinden sagen, passt auf, dass ihr nicht dem Geld anhängt. Passt auf, dass es nicht euer Götze wird und dass ihr es dem Menschen stehlt. Denn es ist Diebstahl und du sollst nicht stehlen. Und du sollst nicht verschwenderisch umgehen mit Gottes Gaben, das, was Gott euch schenkt, euer Land. Lasst uns zusammenwirken, Gemeinde sein, Gemeinschaft sein. Viel habe ich darüber nachgedacht, wie man in unserer Welt, in Brandlicht, in Schüttorf, in Ohne, da wo wir eben leben,
Gemeinschaft bilden, stärken kann, sich zusammentun kann. Viel habe ich darüber nachgedacht, wie auch die Kirche, die ja immerhin auch Land verpachtet und damit ja auch Leute, ich will nicht sagen in Schulden treibt, aber immerhin es ja doch nimmt, nicht wahr? Die Pacht, das geistliche Rentamt nimmt die Pacht. Ist das richtig oder ist das falsch? Muss nicht darüber nachgedacht werden, ob das nicht möglicherweise ein Versagen der Kirche war? War es nicht auch ein Versagen der Kirche, dass Luther, der große Reformator, sich nie auf die Seite der armen Bauern gestellt hat, der aufrührerischen leibeigenen Bauern unter Thomas Münzer? Dass Luther auf Seiten letztlich der Fürsten war, der Herrschenden? Gewiss, das Schlimmste hat er abgewendet, den Ablass. Aber vieles hat er stillschweigend geduldet. Und was hat die Kirche, auch die evangelische Kirche, sich nicht auch im Laufe ihrer Geschichte bereichert an den armen Leuten? Wie kommen wir da raus? Wie? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine beispielsweise haben wir auf der Synode vor einem Jahr diskutiert und auch beschlossen. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass die Pachten nicht so hoch sein dürfen wie sonst und vor allen Dingen die, dann ja hat man ja viele Bewerber, die das Land pachten wollen, dass die den Zuschlag kriegen sollen, die in irgendeiner Weise nachhaltig arbeiten, also ökologisch korrekt, genfrei arbeiten und dergleichen. Das ist beschlossen worden, immerhin in der Reformierten oder auf der Reformierten Synode. Das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ich verlange ja gar nicht, dass man alles gleich umkrempelt, aber man soll diese Sachen ernst nehmen, die in der Bibel stehen. Man soll darüber nachdenken, wie man Menschen entschuldet und nicht verschuldet. Dazu gehört auch die Kirche. Und wenn jemand seine Pacht nicht bezahlen kann, muss darüber nachgedacht werden, ob ihm die Pacht nicht auch erlassen oder zumindest verringert wird oder nachgelassen wird. Oder gestundet wird, doch wenigstens. Und wenn schon Pacht, dass darüber nachgedacht wird, wie zweckmäßig etwas ist, ob es der Natur dient oder nicht. Wir haben gerade im Heidelberger Katechismus gelesen, wir sollen nicht verschwenderisch mit Gottes Gaben umgehen. Das Land ist Gottes Gabe. Und wenn der Boden ausgemergelt wird, wenn das Wasser vergiftet wird, dann ist es mehr als ein nur verschwenderischer Umgang mit Gottes Gaben. Eine große industrialisierte Landwirtschaft ist keine Alternative. Die Alternative ist die Vielfalt. Die Vielfalt von Land, von Handwerk, von Miteinander, ineinander greifen, von Verflechtung. Das ist die Alternative. Und es ist nie das Geld. Das Geld, wenn überhaupt, kann nur Mittel sein. Aber eigentlich kommt es darauf an, die Prozesse zu fördern, das Leben zu fördern, das fluktuierende, sich verändernde, lebendige Leben und dabei nie aus dem Blick zu verlieren, dass das, was wir eigentlich haben, das ist der eigentliche Sinn, das, was wir eigentlich haben, die von Gott geschenkte Kraft ist, die Kraft der Natur, unsere eigenen Kräfte, unsere Begabungen, unsere Fähigkeiten, unser Miteinander, die Gemeinschaft, das Leben, das sprudelnde Leben. Und dieses Leben zu bewahren, zu erhalten, fortzuentwickeln, den Mensch Mensch werden zu lassen. Das ist das, was Jesus wollte, nicht mehr und nicht weniger. Es ist euch alles gegeben, sagt Jesus. Nehmt es doch. Aber nehmt den Leuten nichts weg. Bereichert euch nicht. Seid nicht Leute, die andere in die Schulden treiben, sondern entschuldet. Sehen Sie, jetzt ist das nicht mehr so einfach, nach Hause zu gehen. Auch für mich nicht, wo ich eine Rente, eine Pension bekomme. Es ist nicht mehr so einfach, als hätte ich Ihnen gesagt, da war einer, der war so schwer schuldig, dass er gar Mörder war. Und er konnte noch nicht mal den kleinen Dieb, der kleinen Diebin vergeben. Und wir sagen alle, ach naja, wenn mir mal du mir einen Zehner geklaut hast, doch ist gut, kannst behalten. Kleiner Dieb. Nein, nein, nein. Es geht ans Eingemachte in diesem Gleichnis. Es geht wirklich um die Frage, haben oder sein. Es geht um die Frage, sind wir Christen oder sind wir es nicht? Und wenn wir Christen sind, dann müssen wir uns auch so begegnen. Dann müssen wir dem Geld so begegnen, den Schulden so begegnen und wir müssen auf eine Ebene kommen, wo wir möglichst schuldenfrei miteinander umgehen können. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen ein ganz lebendiges, ganz kleines Beispiel nennen. Vor Jahren kamen einmal zwei Familien zu mir in die Seelsorge. Beide Familien waren gut angesehene Grafschafterfamilien. Sie hatten ein schönes Einfamilienhaus, jede Familie, an verschiedenen Orten. Die kamen nun zufällig zu mir, weil beide Männer wurden zur selben Zeit arbeitslos. Ich glaube, die arbeiteten sogar in einer Firma, die machte Pleite. Und es war überhaupt nicht abzusehen, wann diese Männer mit ihrer fachlichen Qualifikation überhaupt je wieder Arbeit finden könnten. Und nun standen sie vor dem Problem, dass jede dieser Familie gut 120.000, 130.000 Euro Schulden hatte bei der Bank. Naja, das kennen wir ja alle, nicht? Man hat ein Haus, man hat eine Hypothek, man muss es abbezahlen. Und das konnten die nun nicht mehr. Woher? Der Verdienst war weg. Hartz IV war irgendwann angesagt. Das Geld war nicht mehr da. Die Häuser würden mit Sicherheit irgendwann sogar verpfändet werden müssen. Da haben wir einen Plan überlegt und der Plan, der sah vor, die Häuser zu verkaufen. Großteil dieser Häuser war abbezahlt. Nicht der größte Teil, aber ein Großteil. Und das, was bei beiden Häusern unter dem Strich überblieb, war gar nicht viel, so 40, 50, 60.000 Euro. Davon haben sie beide Familien zusammen einen halbwegs verfallenen kleinen Bauernhof gekauft. Und die Männer wurden zu Handwerkern. Sie haben diesen Bauernhof nach und nach über die Jahre restauriert. Die Familien haben darin zusammen gewohnt. Sie haben schuldenfrei gewohnt. Die Frauen bekamen irgendwann so eine kleine Halbtagsbeschäftigung. Kinder wurden groß auf diesem Hof. Und sie waren sehr glücklich. Sehen Sie, sowas geschieht, wenn man auf die guten Ideen kommt. Auf die Idee der Entschuldung. Und man soll ja nicht nur dem anderen die Schuld vergeben, sondern auch sich selbst. Und wenn man sich selber entschulden kann, dann lacht zwar nicht die Bank, aber mein Herz schon, weil es schuldenfrei ist. Amen.